SAI Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist 2019, der Weihnachtschor eben vorüber und nun haben fast alle keine Stimme mehr. Die Stimmbänder streiken einfach nach 10 Tagen vollstem Einsatz bei den Proben und dann zum Schluss der Segen vor Swamis Samadhi singen zu dürfen. Wie gesagt, die Stimmbänder streikten, so auch bei Sigrid Mohr, die so spannende und ungewöhnliche Geschichten zu erzählen weiß, dass es wirklich schade gewesen wäre, wenn wir unser Gespräch hätten abbrechen und aufs nächste Jahr verschieben müssen. Immer wieder haben wir das Gespräch unterbrochen und auf Besserung gehofft. Sigrid sagte dann einmal, wir schaffen das noch, bevor ich abreise. Verlass dich drauf, ich bin eine treue Seele, die nicht kneift. Und in der Tat, am Tag vor ihrer Abreise nahmen wir dann den Rest dieses Gesprächs auf. Danke, Swami. Wir legen dir diese Stunde in Dankbarkeit und Demut zu Füßen. Liebe Sigrid, dein Weg zu Sai Baba, wie begann der?
Das war 1986 oder 87.
Wie kam das so früh?
Ja, über eine Bekannte habe ich eine Frau kennengelernt, die bereits in Buddha Party gewesen ist. Dann habe ich erfahren, dass eine frühere Freundin, mit der ich eine Ausbildung gemacht habe, ich habe früher Krankenschwester gelernt, und habe dann später Medizin studiert, ja, dass sie auch schon in Buddha Party gewesen ist, bei Sai Baba. Und die ist auch mit meiner Zwillingsschwester befreundet gewesen. Eines Tages musste ich mich mit meiner Schwester treffen im anderen Stadtteil. Wir hatten beide wenig Zeit und sie schlug mir vor, uns bei dieser Freundin, die schon in Buddha Party gewesen ist, uns dort zu treffen, weil es etwa die Mitte unseres Weges war. Das habe ich dann auch gemacht. Als ich dort ankam, war sie noch nicht da, habe ich gewartet und auf einmal kam sie ganz aufgeregt und erzählte mir, sie hat gerade was Unglaubliches erlebt, sie ist noch ganz durcheinander, sie hat ein Wunder erlebt, unbeschreiblich. Ja, und ich kam mit ihr in die Wohnung und auf dem Platz, wo ihr Sohn geschlafen hat, war ein Riesenberg Vibhuti. Das ganze Wohnung duftete nach Vibhuti. Auf ihrem Meditationsplatz war Vibhuti auch ein richtiger Berg, bestimmt 2 Kilo.
Was hast du gedacht?
Ich war erstmal nur Zuhörer und meine Schwester war schon in Indien gewesen und kam völlig verändert zurück. Und seitdem habe ich mich dafür interessiert. Und sie hat dann gesagt, Sai Baba war hier, Sai Baba war hier, so ein Wunder, so ein Wunder. Schön, dass du gerade da bist, das ist kein Zufall, du musst das miterleben. Und dann hat sie mir ein bisschen Vibhuti abgefüllt, dann kam meine Schwester und die hat dann gesagt, ich erkläre dir das alles später. Wir haben unsere Sachen abgewickelt und ich bin dann völlig berührt weggegangen. Und das war also die bewusste Begegnung mit Sai Baba. Dann bin ich in diese Gruppe gegangen, wo sie auch Bhajans gelernt haben, weil ich suchte einen Singkreis und meine Schwester sagte, komm doch zu uns in den Singkreis, wir singen heilige Lieder von Sai Baba. Das ist schön, das musst du kennenlernen. Dann bin ich da hingegangen, habe gedacht, komisch, was soll ich da? Dann kam ich dahin, bin ich nachts um 12 hin, weil es war gerade Akanda singen, die haben die Nacht durchgesungen, waren höchstens 10 Leute. Und es hat mich so berührt, diese Bhajans, dass ich sofort meine Geige rausgeholt habe und am nächsten Tag mit Noten die Bhajans gelernt habe. Und ja, so, das war meine Begegnung mit Baba. Ich brauche ein Glas Wasser.
Ja, im Moment sind hier alle erkältet in Putterparty. Macht nichts, wenn die Stimme ein bisschen kratzt.
Dann habe ich Filme vorgeführt bekommen und bin regelmäßig in die Gruppe gegangen, habe ordentlich gesungen und geprobt und wir haben immer mehr Lieder gelernt. Und dann kam das Jahr 88 und irgendwann hatte ich genug von dem Sai-Baba-Geschichten. Ich wollte nichts mehr hören und ich wollte auch keine Filme mehr sehen. Ich wollte einfach nur mir meine eigene Erfahrung holen. Und habe dann beschlossen, wenn meine Schwester nochmal fährt, fahre ich mit ihr. Aber diese ganzen Geschichten sind mir zu viel.
Dann muss man ja auch erstmal glauben, ne? Ja. Die ganzen Wunder und ja. So als rationaler Deutscher, ne?
Ja, und vor allen Dingen als Kritischer. Ich habe von diesem Osho diese ganzen Geschichten da miterlebt und diese etwas verrückten Leute, die dann nur noch sich umarmt haben und Sex gemacht haben. Und war ich dann skeptisch und habe mir gesagt, ich muss alles selber prüfen. Dann bin ich mit dem Entschluss in das neue Jahr gekommen, das war 89. Und 89 hatte ich ja dann im Januar Geburtstag. Und das war ein herrlicher Tag. Die Sonne schien, es war alles unter Schnee. Und ich dachte, jetzt gehst du erstmal auf den Berg und freust dich über diesen wunderschönen Tag. Bin ich auf den Berg ganz weit gelaufen, es war wunderschön. Und dann war Mittagszeit und ich guckte von oben runter in das Neckartal und sah diesen Neckar und sah eine doppelte S-Kurve ganz in Gold leuchten durch die Sonne und den Schnee. Es war wie eine Flamme. Und das Erste, was mir durch den Kopf schoss, war Satya sein. Da habe ich gedacht, jetzt ruft er mich. Es war so unglaublich. Und dann habe ich da in Tränen gesessen und habe gebetet. Dann war beschlossen, wir fahren im Sommer. Ich war gerade mit meiner Praxis umgezogen und war finanziell ganz knapp dran. Meine Schwester hat dann gesagt, wir fahren im Sommer, wenn die Ferien sind, weil ich die Kinder mitnehmen will. Und ich habe gesagt, okay, meld mich an. Ich habe aber noch kein Geld. Und dann ist was Merkwürdiges passiert. Ich war total verschuldet wegen Praxiseinrichtung und Umrichtung und hatte wirklich überhaupt kein Geld und dachte, ich muss das wieder absagen, muss das verschieben. Dann habe ich meiner Schwester gesagt, du, morgen ist der letzte Tag, wo ich mich noch abmelden kann. Meld mich bitte ab, du hast mich angemeldet, ich kann nicht mitfliegen, ich schaffe es nicht. Dann sagte sie, okay, du hast ja noch Zeit bis morgen, meine Schwester, die denkt immer für Baba. Und dann habe ich gesagt, okay, aber vergiss es nicht. Und dann am nächsten Morgen, ganz früh um 8 Uhr klingelt es an meiner Tür, ich war noch gar nicht aufgestanden, ich hatte gerade keinen Arbeitstag. Es war sogar Sonntag, habe ich gefragt, wer ist da? Finanzamt.
Nee.
Ja, natürlich furchtbar erschrocken. Sonntagmorgen, Finanzamt. Kannst du dir schon vorstellen, was passiert ist? Und dann kam so ein altmodischer Beamter die Treppe hoch mit so einer Mütze und so einem Goldband da vorne dran und so einem dunkelblauen Anzug und so Abzeichen. Und ich dachte, Finanzamt, Sie brauchen gar nicht zu kommen, habe ich gesagt. Ich habe kein Geld. Ich bin gerade mit meiner Praxis umgezogen. Das klappt alles nicht. Ich kriege nur einen Schrecken, wenn ich Sie sehe. Dann sagt er, wieso? Ich will doch gar kein Geld von Ihnen. Dann sage ich, und was wollen Sie sonst? Ja, ich bringe Ihnen Geld. Dann habe ich gesagt, das gibt es nicht. Ich habe jedes Jahr meine Steuern bezahlt und musste nachzahlen. Das ist so bei Privaten. Und das gibt es gar nicht. Dann sagt er, doch, ich kann es Ihnen zeigen. Macht sein großes Buch auf und dann steht da, für die Zeit der letzten 10 Jahre habe ich eine Steuerrückzahlung von 5.000 D-Mark.
Ja, warte, das berührt dich jetzt noch.
Das war es bei mir. Und dann habe ich gedacht, es kann nicht sein. Der hat mir gesagt, Sie müssen hier nur unterschreiben, dass Sie es empfangen haben. Und er hat mir das bar ausbezahlt.
Das waren noch die guten alten Zeiten, ne?
Das waren noch die guten alten Zeiten. Und dann wusste ich, das war's, Wami. Und dann habe ich meine Schwester sofort angerufen und habe ihr gesagt, ich kann mitfahren. Ja, das war meine erste Begegnung mit Swami. Dann sind wir im Sommer gefahren. Wir sind über Bombay und dann nach Bangalore. Wir haben es auf ein Haar geschafft, denn wir mussten innerhalb von einer halben Stunde die Flughäfen wechseln. Es war 49 Grad heiß, als wir in Bangalore ausgestiegen sind. Unfassbar heiß. Der Schweiß lief den Leuten runter. Die Luft war 98% Feuchtigkeit. War getränkt von einem Geruch, durchdrungen von Schweiß und Urin und süßlich. Und ich atmete die Luft und hatte das Gefühl, ich bin zu Hause. Es war wie eine Erinnerung an etwas ganz Vertrautes, Altes, ich bin zu Hause. Und dann bin ich ausgestiegen und war nur glücklich. Ich war nur glücklich. Und wir sind dann hierher gefahren und wir kamen hier an, ungefähr 4 Uhr nachmittags in Butterparty. Und meine Schwester sagte, wir lassen alles hier stehen beim Security Shop. Es ist die Zeit, wo wir vielleicht Baba noch sehen können. Wir gehen direkt in den Mandir. Wenn sie uns reinlassen, dann kommt Baba noch. Und wir durften rein, haben uns hingesetzt, war ziemlich weit vorne, waren wenig Menschen da. Also war ungefähr in der 5. Reihe und Sai Baba kam. Wir saßen genau da, wo er dann aus seinem Zimmer rauskam. Und da kriegte ich erstmal einen Schrecken, weil Sai Baba nicht so aussah, wie ich ihn auf Filmen und Bildern gesehen hatte. Ich hatte schon so viele Filme von ihm gesehen und fand ihn wunderschön und habe diesen ganzen Segen und das Licht erlebt. Und dann kam er mir persönlich entgegen und er war ganz pechschwarz. Ich bin richtig erschrocken. Und dann bin ich über meinen Schrecken erschrocken und habe gedacht, oh je, wenn er wirklich Gott ist, ich habe es ja noch nicht gewusst, ich wollte es ja erst prüfen, dann weiß er jetzt, dass ich einen Schrecken gekriegt habe. Und ich habe mich innerlich geschämt. Und dann habe ich mich ganz klein gemacht. Und anschließend habe ich dann mit meiner Schwester gesprochen, habe ihr das erzählt. Und sie sagte mir, was, das ist ja ein Wunder. Das erlebt nicht jeder. Das hat er nur für dich gemacht. Das hat niemand sonst erlebt. Wir haben ihn alle normal erlebt. Das ist ein besonderes Geschenk, dass du ihn so erleben durftest. Und ich habe dann auch erfahren, dass die Götter in Südindien alle in schwarzen Statuen dargestellt werden. Und er mir so gezeigt hat, dass er alle Gottheiten in sich trägt. Dass es nur einen Gott gibt, einen lebendigen Gott. Und der hat viele Namen und viele Menschen sehen ihn in ihrer Art. Aber ich durfte ihn einmal so sehen, wie ihn niemand gesehen hat.
Also er hatte keine rote Robe an, sondern die war auch, war alles schwarz?
Nein, er hatte eine orange Robe an. Aber sein Gesicht und seine Hände, alles war schwarz. Ganz schwarz. Seine Füße habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich auch nicht hingeguckt. Ich war völlig fassungslos. Man sah nur ein bisschen Licht in seinen Augen, wenn er sie bewegte. Und wie wir dann am nächsten Tag zum Dashan gegangen sind, war alles normal. Ich habe Baba gesehen, wie ich ihn kannte, von Bildern, von Filmen. Ja, und dann war ich sehr erleichtert, habe das auch genommen als Geschenk, dass ich ihn so sehen durfte. Und dachte, ja, ich werde schon erfahren, ob er Gott ist oder nicht. Denn mein einziger Wunsch und mein Gebet war, als Zeichen, schau mich einmal an, damit ich weiß, du bist wirklich Gott. Baba ging 5 Meter vor mir.
Nimm einen Schluck.
So. Ich merke es schon besser.
Ja. Okay, also am nächsten Morgen
war sein Baba. Am nächsten Morgen beim Dashan war alles normal, aber ich war damals 3 Wochen, hatte ich Zeit. Und 3 Wochen lang, es war mir immer 5 Meter vor mir, hat er einen Bogen gemacht, richtig einen Bogen. Und 5 Meter nach mir ist er wieder an die Reihe gekommen. Das ging die ganze Zeit. Und ich war so dünnhäutig, ich habe nur geweint. Aber nicht aus Unglück, sondern ich war so aufgeweicht. Ich habe geweint und geweint und es kam ein ganzer Schmerz hoch und ich konnte alles rausweinen. Und wenn ich mich gerade wieder ein bisschen fassen konnte und es begegnete mir jemand und sagte, oh Sigrid, wie geht's dir? Bin ich sofort wieder in Tränen ausgebrochen. Es ging eine Woche lang und ich war ausgewaschen. Dann habe ich noch ein schönes Erlebnis gehabt. Wir waren im Mandir, haben alle gewartet, ob Baba kommt. Und Baba kam nicht und dann gab es einen furchtbaren Regen und wir saßen, war ja noch der offene Mandir ohne Dach. Wir saßen dort alle mitten im Regen und dann gingen alle weg und ich bin sitzen geblieben und habe gedacht, aber Swami muss doch kommen. Und er kam nicht. Wie ich dann gemerkt habe, ich bin ganz alleine da und die Sevadals sagten, go, go. Dann bin ich auch gegangen, bin aber hinten rum an die Kapelle. Und habe ich gesehen, da leinen sich Leute an und habe ich mich da angeleint. Das heißt, ich konnte mich gar nicht anleinen. Die Leinen waren voll und es war so eine Traube von Leuten außenrum und ein Geschubse. Und ich stand da im Regen und dachte, Swami, ich werde dich heute nicht mehr sehen. Und dann die Sevadal schimpfte mit den Indern, die sich da nicht benommen haben. Und dann sind alle reingegangen, die da saßen, und dann war absolut voll. Und dann hat die Sevadal gesagt, keiner geht mehr rein in den kleinen Tempel. Und das war unglaublich. Die Leute wurden immer mehr und sie schrien immer mehr und ich stand ganz außen. Und dann kam eine Sevadal raus und die Sevadal guckt mich an, sagt, come on, come on, ruft mich mit dem Finger. Und ich bin durch diese ganze Masse durch. Und sie hat gesagt, go in, hat mir den Weg in die Kapelle freigemacht. Ich kam in die Kapelle, es war voll, es war voll. Und man lenkte mich durch und hinten am Gang, da ist in der Mitte hier die Männer, hier die Frauen sind links, ganz am Ende konnte ich noch ein Stückchen an der Wand anlehnen. Dort waren auch die Studenten drin. Und dort wurde gesungen. Und dann kam Swami und Swami kam direkt auf mich zu. Da hat er mich angeschaut, kam direkt auf mich zu und blieb so einen Meter vor mir stehen. Ich war natürlich tropfnass und es war so ein Glück. Und die sangen in dem Augenblick, wo Swami reinkam, sangen die auch noch mein Lieblingslied, mein Lieblingspatscha.
Wie lautet der?
Au Piare. Und das war... Das war überirdisch großartig.
Wirst du nie vergessen, das sehe ich deinen Augen jetzt noch.
Werde ich nie vergessen. Das war so, so ein Geschenk und so ein Segen. Ich stand da und mir liefen nur die Tränen und Swami guckte mich direkt an. Das war so, wie wenn er was in mir verändert. Man ist dann körperlos, wenn er einen so anschaut. Mit so einem Segen. Ganz unmittelbar, man hat das Gefühl, man ist körperlos. Man spürt sich gar nicht mehr im Körper, im festen Körper. Ja, das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis mit Swami. Er ist ja der Purna-Avatar, der die höchste Gottheit, die je sich auf Erden verkörpert hat. Und das Erlebnis, ihn leibhaftig lebend in einem Körper erfahren zu dürfen, wird man nie vergessen. Großartig.
Du hast ganz hinten gesessen, das heißt, er ist den ganzen roten Teppich lang gegangen bis zu dir?
Er ist durch die ganze Kapelle durch und stand vor mir und schaute mich an und lächelte ganz liebevoll, wie er einen halt einfach völlig auflöst. Dann drehte er um und ging nach vorne und setzte sich hin und hat dann nur noch da vorne gesessen. Also das war ein Riesengeschenk für mich. Und ich war klatschnass, mir lief das Wasser runter, der Sahara war nass, alles war nass. Aber es war so ein Geschenk.
Es kam ja nicht nur der Regen von oben, man hat ja im Sand gesessen. Das heißt, man hat dann in der Pfütze auch noch gesessen.
Ja. Und das Interessante war, es gab ja nur Plätze im Chat, es gab ja noch nichts anderes. Und im Chat gab es einen einzigen Platz, wo niemand seine Schlafsachen aufgebaut hat. Und da hatte ich meinen Platz hingemacht, weil ich gedacht habe, es ist ja nirgend mehr Platz. Vor der Klotüre wollte ich nicht schlafen. Dann habe ich diesen Platz genommen. Und ich habe das nicht gemerkt. Wir sind da reingekommen, voll Begeisterung. Und ich habe nicht gemerkt, dass das Dach kaputt war. Und da hat es über Nacht reingeregnet. Und es regnete nicht nur in meine Matratze. Es regnete in meinen Koffer. Alles, was ich mitgebracht habe, war klatschnass. Klatschnass. Alles frisch gewaschen. Und dann kriegte ich dieses Geschenk. Und dann kam ich nach Hause und es war alles kein Problem mehr. Ich habe die Sachen gewaschen. Das war wunderbar. Das war die Erfahrung meiner ersten Begegnung mit Baba.
Das war 1989.
80.
Für die Leute, die nicht wissen, was ein Chat ist, magst du mal noch mal eben kurz erklären, wie viele Menschen da drin sind?
Ein Chat ist eine riesengroße Halle, die oben mit unterbrochenen Betonbausteinen zum Lüften offen ist. Da kommen die Vögel, die Fledermäuse, alles rein.
Und der Regen?
Und der Regen, wenn das Dach nicht dicht ist, da ist nur Wellblech drüber. Und wenn das halt nicht übereinander schließt, dann kommt das Wasser durch. Und man hatte gerade so Platz für eine Luftmatratze und für einen Koffer und dass man davor noch stehen konnte. Und man hatte ein Moskitonetz drüber gespannt, sozusagen als Schutz vor den Schnaken nachts. Das war alles. Mehr Platz hatte man nicht. Nebendran war der nächste Schlafplatz.
Wie viele Schlafplätze waren da drin?
Hunderte, ich habe keine Ahnung. Es war alles voll. Wir hatten Glück, dass wir einen Platz gekriegt haben.
Ja. Das heißt, die Nordhäuser standen noch nicht?
Ich kannte es nur so. Ja? Das andere waren alles Special Persons.
Die Rundhäuser?
Ja, Rundhäuser waren da, aber da waren nur besondere Leute drin. Keine Ahnung wer. Ich war zufrieden. Ich habe mich gar nicht drum gekümmert. Wir waren glücklich, dass wir noch einen Platz gefunden haben. Und ich habe dann auch später einen Platz gefunden, der trocken war. Ja, das war meine erste Reise. auf dem Heimweg, oh, das ist eine lange Geschichte, auf dem Heimweg bin alleine geflogen, war ich sehr aufgeregt, dass ich allein fliegen muss, die anderen blieben länger. Ich musste wieder arbeiten, Praxis aufmachen. Dann kam jemand und sagte, hier ist ein junges Mädchen aus Deutschland, die will mit nach Frankfurt. Du fliegst doch heute, kannst du die mitnehmen, dass die nicht alleine fliegen muss? Da habe ich gesagt, selbstverständlich nehme ich mit. Und als Beschützer hatte ich überhaupt keine Sorge mehr. Ich hatte keine Angst mehr, allein zu fliegen. Hat auch alles wunderbar geklappt. Das war ein junges Mädchen, die war damals 19 und damals war man damit noch nicht volljährig und die durfte deshalb nicht alleine fliegen und brauchte eine Begleitung. Und als ich im Flugzeug saß, habe ich mich bei Baba bedankt, so innerlich. Wir waren schon aufgestiegen in der Luft. Wie ein Wasserfall über mich, nur Licht, Licht, Licht in Wellen, unglaublich schön. Und habe mich erinnert, das habe ich in meiner Kindheit schon mal gesehen und ich wusste, ich habe Gott gesehen. Als ich 7 Jahre alt war, am Ende meiner ersten Klasse, waren wir in Bayern und wir waren nur aus einer Klasse 2 oder 3 Evangelen, alle anderen waren katholisch. Und es war in Bayern ganz furchtbar, wir wurden immer verkloppt als die Heiden. Und da hatten wir eine Religionslehrerin für 8 Klassen zusammen, weil sonst hätte es sich nicht gelohnt. Die kam einmal die Woche, war eine ganz junge, wunderschöne, blonde, gelockte Frau. Für mich war sie ein Engel. Und die kam immer rein und sagte, Kinder, stellt euch vor, was ich heute mit dem lieben Gott wieder erlebt habe. Oder sie sagte, heute habe ich was Wunderbares mit Jesus erlebt. Und so war immer die Begrüßung zur Religionsstunde. Und ich habe mich über diesen Engel immer gefreut, weil ich so ein armseliges Kind war. Und unser Zuhause war so traurig. Und ich habe immer mit dem Gott gesprochen. Früher, solange ich denken kann, als kleines Kind, habe ich schon immer gedacht, ihr versteht mich alle nicht, der liebe Gott versteht mich. Wie ich das Erlebnis hatte, weiß ich nicht. Aber zu dieser Zeit hat sie am Ende der Stunde gesagt, jetzt beten wir noch das Vaterunser, damit wir alle gesund und glücklich wieder zusammenkommen nach den Ferien. Und während sie das Gebet gesprochen hat, habe ich diese Vision gehabt. Licht, Licht, Licht. Und ich wusste als Kind, dass ich Gott gesehen habe. Es war mein Geheimnis für mein ganzes Leben. Das habe ich niemandem erzählt. Und dieses selbe Erlebnis kriegt ich wieder. In der Vision im Flugzeug. Und diese wunderbare Vision dauerte an und eine ganz liebevolle, freundliche Knabenstimme sagte in dieser Vision, ohne dass ich ihn gesehen habe, nur eine Stimme, ich soll dir eine Botschaft von Sai Baba bringen. Und ich in meinem Widerspruchsgeist, ich habe erstmal nicht gesagt, aber in dieser Vision laut gedacht, das glaube ich erst, wenn ich es 3-mal höre. Dann hat diese liebevolle Stimme 3-mal gesagt, du wirst eine wunderbare Begegnung haben. Du wirst eine wunderbare Begegnung haben. Du wirst eine wunderbare Begegnung haben. Und es hat mich so erschüttert, dass ich aufgewacht bin aus dieser Vision und gemerkt habe, ich bin im Flugzeug und es hat mich so berührt und ich war so dankbar, weil ich brauchte ja so viel Bestätigung, weil ich so viel Unangenehmes erlebt habe. Und ja, wir sind auch wunderbar nach Hause gekommen. Ich habe dieses junge Mädchen abgeliefert. Wir haben ewig Freundschaft gehalten. Ich habe sie länger begleitet, sie kam immer zu mir. Und wir haben uns später auch wieder hier getroffen, waren zusammen hier. Aber das war jetzt erstmal der erste Abschnitt meiner Geschichte. Schon sehr bewegend, unglaublich. Diese Vision habe ich noch ein 3. Mal gekriegt hier im Ashram mit einer anderen Geschichte zusammen. Das ist jetzt zu viel heute.
Dann machen wir jetzt erstmal eine Musik, damit deine Stimme sich erholt und danach machen wir weiter. Ja. So, das war die erste Reise. Zweite Reise.
In der zweiten Reise, die war 2 Jahre später, weil ich das Jahr davor keine Zeit hatte, da sind wir in einer größeren Gruppe gereist. Ich weiß nicht mehr genau die Jahreszeit. Ich glaube, es war eher Oktober, November, als wir in Bangalore ankamen. Und da gab es damals, was heute nicht mehr existiert, eine schiefe Ebene, zu der man zu den Taxifahrern runterkam. Und wir hatten Taxifahrer vorbestellt. Das war damals die Gruppe von Babu. Die waren mit 7 Fahrzeugen angereist oder 8. Und jemand aus der Gruppe sagte mir, geh doch schon mal vor und guck, dass die unsere Koffer auch in die richtigen Autos laden, weil die schon die Koffer abgeholt hatten. Und ich gehe die Schräge runter und plötzlich höre ich ein fürchterliches Geräusch. Und ich drehe mich um und ich sehe eine junge Inderin mit 2 relativ dicken Babys, rechts und links, 1 an der Hand, 1 auf dem Arm, geschleppt. Und ich sah nur den Schrecken in ihrem Gesicht. Sie riss vor Schreck den Mund auf und ich sehe, dass ihr Gepäckwagen, der mit 3 riesigen Overseas-Koffern bepackt war, den konnte sie nicht mehr halten wegen ihrer Kinder, der raste die schiefe Ebene runter. Das war das Geräusch, das ich gehört hatte. Es ging also in Bruchteilen von Sekunden. Ich sprang auf die Seite, habe es auch noch geschafft, aber der Wagen rollte etwas schräg und erwischte mich gerade noch an der rechten Ferse. Und die ganze rechte Ferse war hinten aufgeschnitten. Kann man sich nicht vorstellen, aber es war eine riesige Fläche. Da hing der ganze Hautlappen runter. Man sah die Sehne, die lag offen. Und das Ganze war blutleer durch den Schock und durch diesen heftigen Aufprall. Ich spürte auch den Fuß gar nicht, ich spürte keinen Schmerz. Ich war nur geschockt und setzte mich auf den Boden und habe überlegt, was mache ich jetzt um Himmels Willen? Ich habe hier in Indien so viele Menschen mit dieser Elephantiasis gesehen, durch diese Lymphentzündungen über Verwundungen am Fuß. Und das hat mir im ersten Moment einen riesen Schrecken eingejagt, dass ich jetzt, wo ich hier bei Baba ankomme, gleich am Anreisetag so eine große Wunde haben soll. Dann hatte ich aber, weil man damals noch mit Schere und so im Handgepäck reisen durfte, hatte ich eine Nagelschere dabei, hatte ein Fläschchen Jod dabei und ein Päckchen mit Pflastern, also großes Pflaster, verschiedene Pflaster. Und ich habe dann in meiner Geistesgegenwart den Hautlappen abgeschnitten, war alles betäubt und habe das Jod einfach über die ganze Ferse gegossen und es dann zugeklebt mit einem Pflaster, mit einem großen Pflaster und eine weiße Socke drüber gezogen.
Das war aber vorausschauend. Warum hat man ja, Jod im Ärztin. Handgepäck? Ach, ja.
Ich bin Ärztin.
Hätte ja jemand anders brauchen können.
Ich hatte, aber es ging mir durch den Kopf, ich habe keine Tetanusimpfung, ich habe kein Antibiotikum dabei, ich habe auch sonst keine Impfung, ich vertraue immer auf Gott.
Verstehe.
Wenn ich nach Indien komme, das war für mich Realität. Und so habe ich mich erst versorgt, saß aber eine ganze Weile da auf dem Boden, war völlig im Schock und konnte erst eine ganze Weile nicht aufstehen. Dann kamen die Freunde und meine Schwester und sagten, was ist jetzt mit dem Koffer? Ich sagte, es ist alles in Ordnung, ich bin nicht in Ordnung. Wir sind dann also eingestiegen, losgefahren und sollten, wie auch das erste Mal, ungefähr um 4 Uhr in Buttapati ankommen, 4 Uhr nachmittags. Wir sind dann nicht weit gekommen, denn damals gab es viele Überfälle auf der damals noch wegen schlichter Straße 4-stündigen Fahrt. Und deshalb hatte Sai Baba an der Strecke an mehreren Stellen Soldaten und Polizisten postiert, die immer kontrollierten. Das war seine Fürsorge für uns. Und bei der ersten Stelle der Kontrolle wurden wir angehalten. Unsere Fahrer wurden überprüft und es stellte sich heraus, es hatte nur einer einen Führerschein. Und von den 7 Fahrzeugen waren 6 nicht fahrtüchtig. 3 fuhren schon auf Metall und die anderen hatten auch abgefahrene Reifen und die Bremsen funktionierten nicht ordnungsgemäß. Die haben dann alles geprüft und haben gesagt, stopp, ihr könnt nicht weiterfahren. Und dann standen wir in der brütenden Hitze. Es war mindestens 40 Grad. Und ich war mit meiner Verletzung im Auto gesessen, die anderen sind dann alle ausgestiegen. Ich bin sitzen geblieben, ich habe gedacht, bloß keine Bewegung, bloß nicht viel machen, damit das nicht anfängt hier zu bluten und sich durchzuarbeiten.
Inzwischen hat es wahrscheinlich auch wehgetan, wenn der Schock vorbei war, oder?
Nein, es hielt sich in Grenzen, das war erstaunlich. Es war sehr, sehr lange betäubt und es hielt sich in Grenzen. Aber dann kam die Hitze immer mehr, weil wir hatten einen Aufenthalt von 3 oder 4 Stunden. Es war unheimlich lang, die wollten uns einfach nicht fahren lassen. Und die Inder ohne Führerschein, die hatten kein Geld dabei und sagten, ja, wir können die Strafe nicht bezahlen, aber sollen sie jetzt durchfahren lassen, dann muss doch zu Sai Baba, und haben immer lamentiert. Die Polizisten strikt, nein, ihr bleibt hier, hier wird das Auto gewechselt oder ihr fahrt nicht weiter. Dann haben wir uns, nachdem wir gemerkt haben, das können wir nicht aushalten, haben wir uns eingemischt und haben mit den Polizisten, das heißt, es waren 3 Leute, die konnten gut auf Englisch, mit den Polizisten verhandelt, ob man nicht eine Lösung finden kann, dass wir endlich weiterfahren können. Und haben dann auch gesagt, sie haben noch eine Verletzte im Auto. Dann haben die Polizisten gesagt, ja, wir rechnen mal zusammen, wenn ihr das bezahlt, was die an Strafe bezahlen müssen, dann könnt ihr weiterfahren. Egal mit welchen Autos, wir sind mit den gleichen Autos weitergefahren. Und wir haben dann gesammelt und das hat Gott sei Dank gereicht. Und somit konnten wir weiterfahren, sind dann aber abends sehr spät angekommen. Wir konnten dann nur langsam fahren. Es waren auch mehrere Stationen, wir wurden nochmal angehalten. Aber dann war klar, wir waren schon durchgelassen. Jedenfalls kamen wir um 8:30 abends erst an. Bis dahin ging es natürlich schon schlecht. Es war alles durchgeblutet und dann war das alles eine sehr schwierige Geschichte. Ich hatte immer nur Tempos weiter drunter gehalten. Und dann kamen wir hier in den Ashram. Und das Erste, was mir begegnete, war eine Deutsche, die bereits seit einem guten Jahr in Indien wohnte. Und die wurde bezeichnet nach ihrem immer hellblauen Sari oder Kleid. Und das fand ich ganz süß. Und die begegnete uns und begrüßte uns ganz freundlich. Und ich sagte, oh, ich brauche ganz schnell deine Hilfe. Kannst du mir helfen, mir meinen Fuß verbinden? Ich bin verletzt. Dann hat sie mich mit in ihr Zimmer genommen. Die Gruppe ging mit meinem Gepäck und allem zur Accommodation. Wir kriegten ganz schnell unsere Genehmigung für den Jet. Wir waren ja eine Riesengruppe. Und die sind dann schon vorgegangen. Und die hat mich erstmal, diese gute Bekannte, die hat mich dann erstmal wunderbar versorgt. Die hatte einen richtig schönen Verband und ich habe mein restliches Jod drüber und es war alles in Ordnung. Dann bin ich mit diesem verbundenen Fuß den anderen hinterher. Als ich im Chat ankam, gingen die Lichter aus. Damals ging um 9 das Licht aus im Ashram. Da war Nachtruhe. Und wir haben dann mit Taschenlampen und mit gegenseitiger Hilfe haben wir dann unsere kleinen Zelte aufgebaut. Und ich hatte ein großes Moskitonetz und nicht alle hatten eins dabei und wir lagen dann unter meinem großen Zelt zu 4 nebeneinander, haben da geschlafen. Das war ganz wonnig und ich habe mir überlegt, du bist Ärztin, du bist hier bei Gott. Er hat dir bewiesen, dass er Gott ist. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du bist hysterisch, lässt dich noch in die Klinik fahren, Tetanus impfen, ordentlich steril versorgen und mit Antibiotikum eindecken. Oder du vertraust einfach auf Gott, du bist hier an einem heiligen Ort. Und ich habe mich ganz ohne Zögern für das Zweite entschieden, habe mich hingelegt, bin auch sofort eingeschlafen, war völlig erschöpft und habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Dann am Morgen sind alle früh aufgestanden und zum Morgendarshan und zum morgendlichen Singen. Ich habe gesagt, geht ihr mal alle? Ich versorge erst mal ordentlich meinen Fuß. Habe dann mit einer Plastiktüte außenrum habe ich den Fuß eingewickelt und dann geduscht. Und als ich den dann auspackte, um ihn neu zu verbinden, habe ich gesehen, es war keinerlei Entzündung zu sehen. Es war wie wenn es gerade erst geschehen wäre. Keine Schwellung, keine Rötung, keine Entzündung. Es war einfach nur offen und blutig. Ja? Dann war ich schon mal beruhigt. Ich bin ja Ärztin, ich kenne mich ja aus. Und dann bin ich erst am frühen Nachmittag mit in den Mandir zum Dasha.
Das war ja noch das offene Feld, ne?
Ja, aber das nannte sich alles Mandir. Mandir war der Platz, wo Swami rauskam, und das war ja alles ein mit diesen Arkaden oder wie sich das nannte. Das war wunderschön. Ja, und da war in der Mitte der Brunnen, war alles Sandboden noch, ja, hieß schon Mandir. Und da, wo man saß, waren Steinplatten. Drüber waren auch Bäume und so, da war ein bisschen Schatten und da saß man ziemlich eng. Man konnte aber, wenn man die Nummer 1 hatte, ganz vorne sitzen. Das war dann in dem Bereich, der auch schon mit Steinplatten verlegt war. Die späteren Lines mussten hinten sitzen. Da kam dann Swami aber auch durch. Der kam über den ganzen Bereich, ging um den Brunnen rum, wo ja auch der Ganesha drin war.
Das sieht man ja auf alten Filmen so wunderbar, ne?
Super, ganz genau. Da erinnert man sich dran. Wir saßen also vorne, denn wir hatten die Nummer 1. Und es war spannend. Die hatten wir fast die ganze Zeit, während wir dort waren. Wir hatten immer die Nummer 1. Einer von uns saß immer in der ersten Reihe und wir zogen immer die Nummer 1. Das weiß man ja nicht, ne? Und so saßen wir ganz vorne. Und wir saßen eigentlich noch nicht wirklich, ich saß noch nicht wirklich. Ich war noch am Gucken mit meinem Kissen. Da war vorne schon Bernhard Gruber, der war ja der europäische Vertreter. Der war vorne bei Baba gesessen, wo Baba immer aus seinem Zimmer rauskam. Bernhard Gruber, der stand auf, kam nach vorne. Hinter ihm kam schon Swami, ganz früh auch. Und als erstes sagte er Heidelberg und Wiesbaden zum Interview. Und wir waren eine Wiesbadener und Heidelberger Gruppe. Und das war natürlich unglaublich. Ich war so aufgeregt, dass ich unterwegs mein Kissen verloren habe. Und dann kam das Eberdal, brachte mir das nach. Und dann musste man eine ganze Weile da vorne sitzen, am Tempel angeleint, auch wieder in Reihen, ne? Schön Zweierreihen, während Baba Darshan hatte. Und dann kam er und bat uns in seinen Raum hinein. Dann gab es einen Vorraum. In dem Vorraum war dann unsere Gruppe eingeladen. Dann hatte er noch ungefähr 3 Amerikaner angesprochen und noch 2 oder 3 Inder. Also er hat immer so gemischte Gruppen gehabt. Aber wir waren 17 Leute und wir kamen alle in den großen Raum. Und ich setze mich ja immer hinten an die Kante, ganz bescheiden. Swami sitzt dann da und strahlt und wirft so Fragen in die Runde und fragte dann auch seine Studenten, das waren Studenten, die Inder. Dann rief er erst seine Studenten rein, in die Privataudienz sozusagen, in den anderen Raum, der etwas kleiner war, aber einfach intimer und sehr viel schöner. Das dauerte nicht lange, dann kam er wieder, holte die Amerikaner rein und zum Schluss kam unsere Gruppe rein. Und die anderen waren alle ziemlich schnell wieder draußen, waren vielleicht 5-10 Minuten so. Und dann kam unsere große Gruppe rein und ich habe mich, wie gesagt, wieder ganz hinten an die Wand gesetzt. Jetzt hatte ich ja auch noch meinen verletzten Fuß und saß also ganz hinten an der Wand. Alle setzten sich, soweit sie konnten, nach vorne. Da war ich ganz froh. Ich war unberührt da hinten. Und auf einmal merkte ich, ich kannte das schon. Als ich meine erste Zeit in der Klinik war, brauchte ich 4 Monate chirurgische Ausbildungszeit. Und in dieser chirurgischen Ausbildungszeit musste ich natürlich bei allen Operationen, wie man das als Anfänger und als zu Lernender macht, Haken halten und bei jeder Operation dabei sein. Und wenn wir Operationen bei Frauen hatten, ob das jetzt Unterleibsoperationen waren oder Brustoperationen, da war es am schlimmsten, bin ich jedes Mal in Ohnmacht gefallen. Und das merkte ich daran, dass ich Schweißausbruch bekam und ein Stechen am ganzen Körper. Und dann verlor ich das Bewusstsein und die haben mich rausgetragen. Das war ein paar Mal so, bis ich mich ein bisschen dran gewöhnt hatte. Dann war das nicht mehr. Aber genau diese Empfindung bekam ich. Und ich dachte, oh Gott, bei mir. Bloß nicht ohnmächtig werden, tief atmen, tief atmen, tief atmen. Ich habe tief geatmet.
Ja, und da blieb Sigrid Mohr dann mal wieder die Stimme weg. Und mir blieb vor Spannung die Spucke weg, wie man in Berlin sagt. Aber was tun? Abwarten und Tee trinken. Und das werden wir jetzt hier tun. Freuen Sie sich also auf den nächsten Teil der Sendung mit Sigrid Mohr. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Mhm.